In dieser Folge zu Gast ist Tina Gallrab. Tina ist einerseits Nachfolgerin des Familienunternehmens und andererseits auch Startup-Gründerin und wie man beides unter einen Hut bekommt und auch wie man gerade als Gründer oder auch als junger Unternehmer bürokratische Hürden nimmt und da etwas Positives auch draus machen kann. Darüber haben wir gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmer-Podcast von Shuttle Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Tina, schön, dass du heute dabei bist. Wir wollen ein bisschen über das sprechen, was du so machst und natürlich gleich zum Start. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du bei Cash & Cappuccino mit dabei bist. Bei dir ist es leider heute nur Wasser, aber das ist auch in Ordnung. Bei uns muss keiner Cappuccino trinken. Schön, dass du da bist.
Ja, hi Berti. Vielen Dank für die Einladung, der ich gern gefolgt bin. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier bin.
Sehr schön. Dann lass uns doch direkt reinstarten mit deinem Weg zum Unternehmer. Also du bist ja auf zwei Klingen, sage ich mal, unterwegs. Starte einfach rein, fang so früh an, wie du magst und nimm uns doch mal mit.
Sehr gerne. Vielleicht vorab kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin die Tina Gallrab, bin 27 Jahre alt und bin gebürtige Niederbayerin. Aktuell wohne ich in Nürnberg, ziehe aber bald um nach München. Und beruflich bin ich tätig als Nachfolgerin im Familienunternehmen Nacharbeit Gallrab mit Sitz in Niederbayern. Das Unternehmen, also wir sind ein Industriedienstleister für die Automobilindustrie. Und zusätzlich habe ich ein Startup gegründet, und zwar ein E-Commerce-Unternehmen mit Fokus auf Schmuck.
Sehr schön, da ist ja noch einiges in Planung, gerade was das betrifft.
Ja, genau, auf jeden Fall, total. Ja, und mein Weg zur Unternehmerin war eben wie folgt. Und zwar habe ich ganz klassisch tatsächlich an der Universität Regensburg BWL studiert. Und als ich das Studium abgeschlossen hatte, war für mich erstmal klar, dass ich auf keinen Fall direkt ins Familienunternehmen einsteige oder auch kein Startup gründen werde. Ich habe mich erstmal für eine Konzernkarriere entschieden und habe dann in Nürnberg im Konzern im Vertrieb angefangen. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Job damals hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich hatte da tolle Mentoren. Ich habe super, super viel gelernt. Also es ist extrem wertvoll auch für meine folgende Karriere dann gewesen, habe ich gemerkt. Ich hatte tolle Kollegen und war auch generell dann echt erfolgreich in diesem Vertriebsjob. Nichtsdestotrotz war für mich aber auch immer klar, dass ich für meine Eltern und für das Familienunternehmen da sein werde, wenn sie mich brauchen, weil ich bin mit diesem Unternehmen aufgewachsen. Meine Eltern haben das Unternehmen noch vor meiner Geburt, also vor 28 Jahren, gegründet. Von dem her war das schon immer ein Teil von mir. Und als es dann aber zu der Entscheidung kam, beziehungsweise als mich meine Eltern gefragt haben, ob ich ins Familienunternehmen kommen möchte, war die Entscheidung für mich dann doch nicht so einfach, weil als Nachfolgerin steigst du ja nicht einfach so ins Unternehmen ein und denkst dir, ja, es wird schon irgendwie klappen und wenn nicht, dann gehe ich einfach wieder woanders hin. Für mich ging diese Entscheidung auch mit großen Ängsten einher und ich habe mir auch Sorgen und Druck gemacht, dass ich das nicht schaffe und dass ich scheitere.
Weil du ja Verantwortung nicht nur für dich hast, auch Mitarbeiter und generell diese Story halt weiterzuschreiben, ne, die ja schon lange läuft.
Absolut, genau. Und das ist ja auch in gewisser Weise das Baby meiner Eltern. Und dieses Baby in meine Hände zu übergeben, das ist dann doch eine große Verantwortung und auch viel Druck. Aber wie man so schön sagt, unter Druck entstehen Diamanten. Und von dem her habe ich diese Entscheidung seitdem keine Sekunde bereut. Genau, und ich war dann eben ein Jahr im Familienunternehmen und habe dann gemerkt, Unternehmertum ist eigentlich echt saugeil. Und habe dann für mich entschieden, ich möchte mich zusätzlich noch in meinem eigenen Startup verwirklichen. Und ich wollte damals auch eigentlich anstatt dem BWL-Studium Fashion Management studieren. Also das heißt, Mode war schon immer ein Teil von mir und hat mich auch schon lange begleitet. Ja, das ist für mich auch was, das begeistert mich einfach selber extrem. Ja, das kickt mich richtig. Und deshalb war für mich klar, wenn ich was gründe, dann eben in diesem Bereich. Und dann habe ich entschieden, ich mache das, weil ich wusste auch, wenn ich das nicht probiere, dann werde ich es irgendwann bereuen. Und dann habe ich einen Businessplan geschrieben und daraufhin dann auch gleich eine GmbH gegründet. Und seitdem bin ich jetzt voll im Aufbau auch noch zusätzlich von diesem Startup eben. Und in ein paar Monaten geht der Online-Shop von dem Startup dann eben live.
Bevor wir jetzt im Familienunternehmen nochmal tiefer einsteigen, wie ist euer Status, wie ist dein Status bei dem E-Commerce-Unternehmen? Also an welchem Punkt befindest du dich gerade?
Aktuell ist es so, dass wir jetzt mit dem Hersteller die Massenproduktion gestartet haben. Es ist ja so, dass ich den Schmuck selber designe und lasse den aber extern produzieren. Und ja, jetzt gerade befinden wir uns in der Massenproduktion. Der Online-Shop ist schon so gut wie ready. Der muss dann nur noch gefüttert werden, eben mit den fertigen Produkten. Und jetzt gerade sind wir auch dabei, dass wir den Marketing-Auftritt und Social-Media-Auftritt ausarbeiten. Und ja, das ist jetzt gerade alles so im on the go.
Da steckt viel dahinter, ne?
Also. Absolut, ja. Ich muss auch sagen, es dauert immer länger als gedacht und ist teurer als gedacht, so eine Gründung. Ich meine, du kennst es ja auch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Aber auch das gehört dazu. Und ich meine, ne, da muss man drüber stehen, das Beste draus machen und ja, einfach auch einen langen Atem beweisen, habe ich gemerkt.
Ja, und auch aus unseren Gesprächen, da ging es ja auch mal drum, so das Thema Haftung, die Markenrechte, das ist ja schon auch, weil du ja ein Produkt hast, ne? Das ist schon gar nicht so einfach.
Ja, absolut.
Und auch was anderes zu dem Unternehmen, was ja dann deine Eltern führen und was du vielleicht irgendwann ja mal dann übernimmst. Das ist ja doch auch eine ganz andere Branche und deswegen natürlich, auch das erzählst du immer wieder gerne, deine Eltern sind Unternehmer durch und durch. Dennoch ist da wahrscheinlich die Hilfe ein bisschen begrenzt, was eben diese ganze ja rechtliche Komponente betrifft, weil die ja gänzlich neu ist. Wie hast du das gelöst, jetzt gerade für die neue Firma, wie hast du dich da aufgestellt?
Ja, also wie du schon sagst, genau das, das sind zwei komplett unterschiedliche Branchen, vom Familienunternehmen jetzt zu meinem Startup. Von dem her haben wir kaum Überschneidungspunkte, was auch bedeutet, dass ich frage meine Eltern um Rat, ja, aber die helfen mir auch mit bestem Wissen und Gewissen, aber dadurch, dass sie auch völlig branchenfremd sind, auch so wie ich, versuche ich dann oftmals mir ein Netzwerk halt um mich rum zu bauen von verschiedensten Leuten, also zum einen Marketing-Gurus, dann Schmuckgründerinnen habe ich tatsächlich auch zwei kennengelernt, dann auch Coaches natürlich, um so irgendwie aus allen Welten so das Beste für mich rauszuziehen und da dann versuchen, Synergien zu schaffen und von anderen zu lernen.
Was schätzt du als größte Herausforderung jetzt gerade für den Start? Wird es das Marketing sein oder was wird's sein?
Boah, bei mir, dadurch, dass es ja, dass es sich um Schmuck handelt, also ein Produkt, ein Fashion-Produkt, ist es tatsächlich das Marketing und halt auch relevant zu bleiben in dieser schnelllebigen Fashion-Welt.
Ja, ist nicht einfach, glaube ich.
Ja.
Ist eine krasse Herausforderung. Ja, wie angesprochen, lass uns mal einsteigen jetzt ins Familienunternehmen, wie das so war, da aufzuwachsen. Ich meine, es war ja im Endeffekt auch ein Startup, das ist ja jetzt auch nicht von vorher irgendwie gekommen. Du weißt es bestimmt, deswegen gib mal ein Stück wieder zumindest, wie es da losging. Also wie deine Eltern da mal gestartet haben und wie du als Kind dann das auch mitbekommen hast.
Mhm. Ja, genau. Also meine Eltern haben das Unternehmen ja vor 28 Jahren, noch vor meiner Geburt, gegründet. Und an die Gründungsphase kann ich mich nicht mehr so sehr erinnern. Aber was ich noch weiß, dass es auch für meine Eltern eine sehr intensive Phase war. Und losgegangen ist es tatsächlich durch Kontakte von meinem Vater, dass ein Bekannter von ihm gesagt hat, er bräuchte eben eine Industriedienstleistung. Und so ist diese Idee entstanden, dass mein Papa dann gesagt hat, gut, er macht es und er gründet dann in dem Bereich eben direkt ein Unternehmen. Und das ist dann eben über die Jahre dann gewachsen.
Mhm.
Genau, zwischendurch hatten meine Eltern auch im Ausland zwei Firmen, in der Tschechei und in der Slowakei.
Oh, auch in der gleichen Branche?
Mhm, gleiche Branche, genau. Oh. Einfach, ne, weil viele Unternehmen...
Da wird auch produziert, ja. Also geht genau. Von aus, ne? Da wird viel produziert auch was, ne? Und da brauchst du dann die Arbeitskräfte.
Genau, total. Viele Unternehmen gehen eben in unsere Nachbarländer, wo jetzt die Lohnkosten nicht so teuer sind wie eben in Deutschland. Und das war dann für uns auch ein Grund, dass wir eben uns dort angesiedelt haben. Oder eben meine Eltern sich damals. Aber du musst halt immer vor Ort sein und es ist super zeitintensiv und so weiter. Und das ging dann einige Jahre, aber jetzt eben haben wir nur noch den Sitz und den Hauptsitz eben in Niederbayern, was auch völlig okay ist.
Und wer sind dann so eure Kunden, mit denen ihr dann quasi Geschäfte macht? Und wie sehen so Geschäfte dann genau aus? Also hat sich das auch verändert über die Jahre, jetzt im Vergleich zu, wo du auch jünger warst, wo das Unternehmen noch jünger war?
Ja.
Oder ist das relativ stabil und gleich geblieben?
Ist tatsächlich relativ stabil und gleich geblieben. Also unser Brot- und Buttergeschäft sind Nacharbeiten. Also es steckt auch schon im Firmennamen Nacharbeit Gallrab. Und Nacharbeiten, das sagt immer eigentlich niemandem was. Deshalb erkläre ich es gerne nochmal kurz. Es bedeutet einfach, dass wir unser festangestelltes Personal zu unseren Kunden vor Ort schicken. Und unsere Kolleginnen und Kollegen machen dann vor Ort Prüf- und Sortierarbeiten an Automobilteilen. Das heißt, unsere Kunden sind Automobilzulieferunternehmen, die bei uns in der Region sind.
Sind ja einige, ne? Das ist ja eigentlich eine gute Gegend genau dafür.
Absolut, genau. Es ist ja in Dingolfing und in Dingolfing ist die BMW relativ groß.
Mhm.
Und deshalb haben sich da auch viele Zulieferunternehmen drumherum gesiedelt, was für uns natürlich auch sehr von Vorteil ist.
Ja, nee, also Standort ist immer entscheidend, gerade bei so einer Branche, ne? Ja, dann nimm uns nochmal mit, so deine Kindheit, die Anfangsjahre der Firma und dann auch, wo es natürlich jetzt mittlerweile sehr groß geworden ist, auch mit vielen Mitarbeitern. Mhm. Wie war so die Zeit gerade jetzt auch für dich und wie war so das Unternehmertum in dir?
Mhm. Ja, oh, in meiner Kindheit war es tatsächlich so, dass auch die Firma, das war auch immer Thema am Frühstückstisch. So, also ich glaube, das kennt auch jeder Unternehmer, auch jedes Unternehmerkind, dass das Unternehmen so allgegenwärtig ist. Frühstückstisch, Abendtisch, wird immer drüber gesprochen und ist, wie gesagt, das Unternehmen echt schon seit ich aufgewachsen bin, ein Teil von mir. Und ja, auch das Thema Unternehmertum, das habe ich jetzt auch gemerkt, das wurde mir schon so ein bisschen auch mitgegeben. Während des Studiums hatte ich eigentlich, ich muss gestehen, gar keinen Gedanken irgendwie daran verschwendet, dass ich selber mal Unternehmerin sein könnte. Aber das ist jetzt eben nach dem Studium so immer mehr und mehr in mir gereift.
Und es war natürlich cool, dass du da einfach die Vorbilder auch hattest, schon von klein auf. Wie haben deine Eltern das gefördert? Also oder haben die das gefördert oder gar nicht mal so explizit?
Jein, sie haben mir schon eben auch immer meinen Freiraum gelassen, quasi selbstständige Entscheidungen zu treffen. Auch beim Thema Studium haben sie mich immer unterstützt. Also ich konnte natürlich auch selber wählen, was ich studieren möchte. Und das war, also dahingehend wurde ich tatsächlich unterstützt, aber jetzt auch nicht in irgendeine gewisse Richtung gedrängt. Und das ist schon echt gut für die Entwicklung, ja.
Ja, absolut. Jetzt sieht man auch jetzt, ne, dass du da jetzt deinen Weg erstmal gehst. Das ist ja auch ein großes Projekt für dich und eine tolle Aufgabe und hoffentlich ja auch eine Firma, die es dann lange gibt und sehr, sehr lange gibt.
Ja.
Und das zu machen. Wie kam es eigentlich dann zu der Entscheidung zu sagen, ich bleib erst mehr in zweiter Reihe, was die Familienunternehmung angeht und vielleicht irgendwann, ne, das ist ja sicher auch noch nicht vom Tisch, aber erstmal versuche ich hier was Eigenes zu starten. Wie kam es dazu?
Mhm. Tatsächlich waren das mehrere Ereignisse, die so aufeinander getroffen sind. Zum einen war es, wie gesagt, schon immer der Wunsch, eben in diese Modebranche zu gehen. Und zum anderen, mich fragen auch immer total viele Leute, wieso Schmuck? Wie kommst du da drauf? Und bei mir war es so, dass ich damals, oder vor einem Jahr genau, habe ich meiner Mama zum Geburtstag Perlenohrringe von einer Goldschmiedin machen lassen. Und ich habe bei dieser Goldschmiedin diese Perlenohrringe selbst designt und habe da während des Designprozesses schon gemerkt, okay, wow, das macht mir echt richtig viel Spaß. Und als meine Mama dann die Perlenohrringe aufgepackt hat und gesehen hat, war sie hin und weg von den Perlenohrringen. Und da wusste ich für mich so, okay, wow, das ist was, das möchte ich irgendwie allen Frauen in Deutschland wiedergeben. Also dieses Gefühl, wenn sie den Schmuck sehen. Und ein weiteres Ereignis, was damit quasi ja zusammengefallen ist, war tatsächlich, ich war damals noch als Nachfolgerin auf einer Netzwerkveranstaltung für Unternehmer. Und ich habe diesen Raum, den Veranstaltungsraum zusammen mit einem anderen Unternehmer betreten. Und ich wurde dann später im Verlaufe des Abends angesprochen, ob ich denn die Assistentin von diesem Unternehmer bin. Und
der war dann mit Sicherheit auch schon ein bisschen älter irgendwie an, weil sonst hätte man sowas auch nicht.
Ja, genau.
Wir waren ja auch schon bei einigen Events zusammen, da würde man das jetzt auch nicht direkt so sagen wahrscheinlich.
Ganz genau.
Aber ja.
Genau. Und das war tatsächlich für mich ein Erlebnis, das hat mich tief berührt und das hat mir auch mal wieder gezeigt, wie unterschätzt Frauen, vor allem junge Frauen in der Geschäftswelt immer noch sind. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich möchte mich zum einen selber nochmal in einem Startup verwirklichen als junge Frau und aber auch ein Produkt gerade für junge Frauen auf den Markt bringen. Meine Zielgruppe sind auch Frauen im Berufsleben und ich möchte eben, dass sie sich durch diesen Schmuck stark, schön, selbstbewusst und einzigartig fühlen und auch so selbstbewusst durch den Alltag gehen können. Und ja, das Erlebnis hat mich eben dazu bewegt, dass ich gesagt habe, für Frauen so.
Auch mal was nach vorne bringen. wir hatten ja auch schon ein paar Frauen zu Gast, leider nicht genug, also gerne. Auch in unserer Mandantschaft ist natürlich der Punkt, sind schon eher Männer, viele, weil die Unternehmer, Selbstständige unserer Zielgruppe sind und mit denen wir vor allem viel zu tun haben. Ja, also gerne Frauen an die Front, macht was draus. Findest du für dich, dass es vielleicht sogar auch ein Vorteil sein kann, manchmal als Frau vielleicht im ersten Moment nicht so ernst genommen zu werden?
Manchmal tatsächlich ja, den gleichen Gedanken hatte ich auch schon mal, weil als Frau stehen dir manche Türen vielleicht offener. Du wirst auch auf Netzwerkveranstaltungen vielleicht eher mal angesprochen, weil das Stereotyp ist, dass Frauen eben kommunikativer und
zugänglicher sind.
Genau. Und deshalb sehe ich das auf gar keinen Fall als Nachteil, eine Frau zu sein. Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich eine Frau bin. aber trotzdem finde ich es schade, dass halt gleich ne, wie jetzt bei dieser Story, die ich erzählt habe, dass man ja als die Mitarbeiterin von einem älteren Herrn assoziiert wird, wenn man eine junge Frau ist. Aber ne, ich meine, der hat es auch nicht böse gemeint und ich nehme ihm das auch nicht übel. Aber ich fand es halt schade, da direkt so in eine Schublade gesteckt zu werden, weil es war ja wirklich eine Veranstaltung für Unternehmer. Wieso sollte er seine Assistentin mitbringen? Ja.
Hast du dich mit deiner Mama schon mal über das Thema unterhalten? Gerade weil sie ja schon lange auch als Unternehmerin dabei ist, wie sie so drüber denkt und wie sie das so erlebt hat?
Tatsächlich ja, aber bei meiner Mama ist es so, dass sie selten alleine auf Netzwerkveranstaltungen war, weil sie ja das Unternehmen zusammen mit meinem Papa gegründet hat. Also die waren immer zusammen quasi unterwegs und da war es dann wirklich so ein Duo. Und deshalb hat sie das eher nie so als ja negativ wahrgenommen auch.
Und okay, die haben quasi dann sich immer zusammen bewegt und dadurch kam der Gedanke gar nicht erst auf. Und
ganz genau.
Ja, sehr gut. Wie hat denn dein Umfeld jetzt, deine Eltern, aber auch generell dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt, bevor ich einsteige, nochmal was Eigenes probieren und ein Startup gründen?
Also meine Eltern haben sich zum einen gefreut, weil, wie gesagt, ne, das sind Unternehmer durch und durch. Und noch eine zweite Firma ist total cool. Die haben sich auch gefreut, dass ich da nochmal mein eigenes Ding nebenbei machen möchte. Vor allem, ich habe ihnen auch gesagt, für mich ist so auch der Plan, dass ich Synergien schaffe. Also im Sinne von, der Schmuck, der muss ja irgendwo auch verpackt und verschickt werden. Und da ist schon auch mein Plan, dass das dann zukünftig, wenn es größer ist und hoffentlich gut läuft, dass das dann irgendwie vor Ort bei uns in unserer Hallenfläche gemacht werden kann und Mitarbeiter vom Familienunternehmen eben die Sachen verpacken und verschicken können. Also das wäre schon top, wenn sich das so gemeinsam nutzen lassen könnte und so beides voneinander profitiert. Das wäre ideal. Und von dem her haben meine Eltern jetzt grundsätzlich positiv drauf reagiert. Allerdings waren sie schon auch traurig, dass ich dadurch halt auch weniger Zeit fürs Familienunternehmen hatte und habe. Was ja auch normal ist, ne? Man kann nicht, also ich habe auch gemerkt in der Zeit, ich kann nicht beidem zu gleichen Teilen gerecht werden. Und deshalb habe ich jetzt gerade auch das letzte halbe Jahr die Zeit im Familienunternehmen runtergeschraubt. Einfach um mehr Zeit in mein Startup investieren zu können, dass das mal in die Luft kommt. Nichtsdestotrotz fürs Familienunternehmen wichtige Kundentermine, bin bei wichtigen Vertragsverhandlungen etc. dabei. Also das definitiv.
Gerade wenn es auch deine Zukunft ja mit beeinflusst und eben Auswirkungen hat. Ja.
Ganz genau, ganz genau. Und so mein generell anderes Umfeld, also meine Freunde und so weiter, fanden es alle echt cool, vor allem, weil es ja auch ein Produkt ist, das jeden so interessiert, vor allem auch gerade meine Freundinnen. Und von dem her sind die da auch immer so, ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues mit deinem Label? Wie schaut's aus? Wann geht's los? Und so, das ist schon auch echt cool und das freut mich auch.
Ja, sehr schön. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wir werden das ja auch eng begleiten. Ne? Wir sind ja im Kontakt jetzt im E-Commerce, habe ich nicht so viel Erfahrung. Nimm uns mal mit, was ist da so die Herausforderung, vor allem dann im Fulfillment, in der Abwicklung. Ich meine, du sitzt ja dann an der Quelle, deswegen das trifft sich vielleicht ganz gut, dass du dann da auch die Räumlichkeiten und auch die Kapazitäten nutzen kannst. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Punkt, nehme ich an, diese Logistik. Oder gibt es da andere Absolut. Dinge, die noch mehr Stolperstein sein können?
Ja, also gerade was die Logistik anbelangt, ist es halt super wichtig, dass man schnell ist. Ne? Weil wir kennen es alle jetzt gerade zu Amazon-Zeiten. Wir sind es gewohnt, dass wir das Produkt am nächsten Tag bei uns haben. Und das ist halt schon extrem wichtig, weil wenn der Kunde dann auf dem Weg abspringt, das wäre schade. Und ansonsten ist es jetzt gerade auch bei mir, wie gesagt, im Schmuckumfeld wichtig, dass man sich abhebt von anderen. Und bei uns ist eben der Plan, dass es durch Persönlichkeit geschieht. Also ich wollte auf gar keinen Fall so eine gesichtslose Marke haben. Ich wollte, dass die Leute irgendwie ein Gesicht dazu haben, weil ich kenne es selber von mir, mich interessiert immer, wenn ich wo bestelle, wer steht hinter dieser Marke. Und ich finde es schade, wenn ich dann nichts rausfinde über die Person. Ich finde, das ist dann so super weit weg und so anonym und man möchte sich ja auch irgendwie in gewisser Weise mit dem Produkt identifizieren. Und das ist schon auch eine Herausforderung, aber für uns definitiv wichtig, das eben ja diese Persönlichkeit mit dieser Marke zu transportieren.
Ja, klingt gut. Also das ist, glaube ich, auch der Weg, den man nach vorne gehen muss, eben mit der Personal Brand, was man ja so schön sagt.
Absolut.
Das hat auf jeden Fall Potenzial für Erfolg. Jetzt haben wir uns ja kennengelernt bei den jungen Unternehmern, die ja zu den Familienunternehmern gehören. Tolle Organisation, also für alle, die zuhören und da Mitglied werden wollen. Aber jetzt generell mal zum Unternehmerumfeld, gerade für uns junge Leute. Wie siehst du das jetzt im Rahmen auch deiner Gründung und generell, wie siehst du die Chancen und vielleicht auch die Risiken, wie so die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, das ist ja unser Zeitraum eher, in dem wir denken müssen, was so auf uns zukommt.
Mhm. Also zum einen, weil du jetzt gerade die jungen Unternehmer, unseren Verband eben angesprochen hast, wo wir uns ja kennengelernt haben. Netzwerk finde ich persönlich super wichtig, gerade für uns junge Unternehmer, dass wir uns gegenseitig connecten und vernetzen, voneinander lernen, ne? Wir gegenseitig uns austauschen und irgendwie so Best Practices teilen. Das ist, finde ich, zum einen super wichtig. Ansonsten natürlich politisch, geopolitisch aktuell ja total schwierige Phase, auch dass wir uns in der Rezession befinden. Das merke ich ja im Familienunternehmen, ne, auch Automobilindustrie. Das ist eine der deutschen Schlüsselindustrien, dass die gerade ins Wanken gerät, ist total schade. Und ich hoffe und ich bin auch guter Dinge und ich bin mir auch sicher, dass wir da wieder rauskommen. Aber trotzdem, aktuell ist einfach gerade auch, ne, wir haben eine Pandemie schon länger hinter uns, aber es sind unsichere Zeiten. Und von dem her finde ich zum einen Netzwerk wichtiger denn je. Und zum anderen ist es halt auch so, das Thema Sicherheit ist grundsätzlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich muss aber auch sagen, jetzt gerade wir jungen Unternehmer, ne, wenn man gründet, das habe ich auch am eigenen Leib gemerkt, du gibst deine komplette Sicherheit auf. Wenn du jetzt von der Festanstellung kündigst, du hast keine Sicherheiten mehr. Also ich habe auch mein absolutes Sicherheitsbedürfnis ausgereizt durch die Gründung. Das kennst du ja bestimmt wahrscheinlich auch.
Ja, ich absolut. Es gibt einen guten Spruch, ich weiß nicht, wer ihn gesagt hat, aber Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür ist nicht gebaut. Mhm. Und ich glaube, das trifft gerade für Unternehmer zu, ne, dass die da eigentlich sich genau diese Aussage bewusst sind und sagen, es kann immer was passieren. Das Leben generell ist ein Unsicherheitsfaktor. Auch du kannst den Job ja auch verlieren, ne? Wenn du gerade in der Automobilindustrie arbeitest, da ist, ne, auch wenn du da als Ingenieur oder in einer anderen Anstellung unterwegs bist, ist auch nicht sicher, ne? Also es ist immer, Volkswagen haben wir jetzt gesehen, was da los ist. Ja, aber was würdest du so sagen? Überwiegen dann eher die Risiken, eher die Chancen? Ist das Glas halb voll, halb leer?
Mhm. Boah, für mich überwiegen definitiv die Chancen. Also ich bin ja generell ein grundpositiver Mensch. Von dem her, wenn man einen Traum hat, definitiv verfolgen. Das Leben ist zu kurz, um Träume nicht zu verwirklichen. Von dem her nicht an die Risiken denken. Ne? Man denkt immer viel zu oft, was könnte schieflaufen.
Und warum denken wir nicht mal, was könnte denn klappen?
Eben, ganz genau so ist es. Und ich meine, vieles kann man bei der Gründung am Anfang noch nicht. Wahrscheinlich die meisten Sachen kann man noch nicht. Aber man lernt es auf dem Weg. Und darum geht's.
Nee, ich glaube generell, dieses Mindset ist jetzt ein doofes Wort, weil es ja negativ behaftet ist, aber diese Einstellung, auch Risiken eingehen zu wollen, kalkulierte Risiken eingehen zu wollen, gehört zum Unternehmersein dazu, auch eher optimistisch zu sein, weil die meisten Dinge scheitern nach einer gewissen Zeit. Auch das weiß man ja. Jetzt sind wir natürlich kein klassisches Startup, sondern eher ein Kanzlei-Business. Deswegen war das jetzt vielleicht nicht ganz so viel Risiko. Ein Stück weit vielleicht, aber nicht ganz so viel. Aber diese Möglichkeit, auch scheitern zu können, ich glaube, die ist Teil des Ganzen. Die muss auch sein, weil sonst, also nicht, was sich zu haben lohnt, kommt einfach.
Absolut.
Und ja, ist auf jeden Fall schön, dass jetzt wie du und auch andere den Weg gehen. Was würdest du denn generell sagen, was sind so die größten Hürden jetzt? Da hast du die Gründung gerade selber angesprochen, die Behördengänge und alles, was man da so abwickeln muss. Was würdest du sagen, sind so die größten Hürden, die es einem vielleicht auch gar nicht mal so einfach machen zu gründen? Was könnte man da vielleicht, ich meine, ne, junge Unternehmer angesprochen, die Familienunternehmer als Verband angesprochen, sind ja politisch auch aktiv. Was könnte da sich vielleicht noch verändern zum Positiven?
Boah, also weil du jetzt gerade politisch ansprichst, also definitiv die bürokratischen Hürden. Ich habe es gemerkt in der Gründung, wie viele Behördengänge du machen musst und auch wie kapitalintensiv das Ganze ist. Also allein die Behörden zu bezahlen, ist das schon ein großer Punkt. Da muss ich auch sagen, da konnte ich Gott sei Dank auf das Know-how von meiner Familie, von meiner Mutter, die eben auch Unternehmerin ist, zurückgreifen. Und ich bin ganz offen und ehrlich, ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich da nicht das Know-how von meiner Mutter anzapfen hätte können. Denke, dann wäre ich aufgeschmissen gewesen, wenn ich niemanden gehabt hätte, der mir sagt, du musst das, das und das noch machen und beachten. Und ansonsten Risiken, also wie gesagt, gründen ist kapitalintensiv. Und habe ich ja vorher schon angemerkt, ne, es ist immer teurer, als man denkt und dauert immer länger, als man denkt. Und
ja, guter Rat ist auch wichtig, ne, dass man da vielleicht Anwälte, Steuerberater, wir sind ja auch oft bei Gründungen beteiligt. Jo. Also guter Rat ist wichtig, dass du da einfach viele Fehler gar nicht erst machst. Du hast jetzt deine Mutter angesprochen, was natürlich toll ist, wenn du das in der eigenen Familie hinbekommst. Aber ja, weil eben es so viele Dinge gibt, auf die man achten muss. Jetzt ist auch jedes Unternehmen natürlich anders. Das heißt, du Produkte, andere haben vielleicht dann nur eine Dienstleistung, die wieder andere Dinge mit sich bringt. Also ja, das ist schon viel zu beachten und ein sehr großes Feld.
Absolut.
Nimm uns mal mit, momentan, aber auch vielleicht die letzten Monate und zukünftig, wie sieht denn so dein Alltag aus? Also wie ist es vielleicht gerade? Mhm. Wie war es in der Zeit, wo du in der Familienunternehmung mit dabei warst? Und wie wird es vielleicht zukünftig sein, was du dir da so vorstellst und erträumst?
Ja, also weil du jetzt gerade auch die letzten Monate ansprichst, ich muss sagen, die letzten Monate waren für mich ein totales Auf und Ab, bin ich ganz ehrlich. Und ne, es gibt Phasen im Leben, das kennt jeder Unternehmer, aber auch jeder Angestellte, dass man vielleicht irgendwie gerade nicht die Motivation oder den Drive hat, was zu tun, was zu bewegen und was anzupacken. Und du musst dich halt selber motivieren und wieder auf in die Höhe ziehen und irgendwie mentale Stärke beweisen und dir denken, gut, das ist jetzt eine Phase. Ich nehme das an und ich akzeptiere es, aber ich mache weiter. Einfach, dass es weitergeht, weil du kannst dich nicht festfahren und dann in dieser festgefahrenen Position stecken bleiben. Und von dem her, wie gesagt, so harte Monate gehören dazu. Aber drüberstehen, weitermachen, akzeptieren und das Beste draus machen, definitiv. Und mein aktueller Alltag sieht eben so aus, also kein Tag gleich dem anderen. Ich glaube, kennt jeder Gründer, auch du. Aber jetzt aktuell ist es so, dass ich täglich im Austausch mit meinem Hersteller bin, dass wir die Designs abstimmen. Zusätzlich arbeiten wir jeden Tag an dem Online-Shop, dass der irgendwann halt marktreif ist, sage ich mal. Und wir bearbeiten Bilder, bereiten den Content vor, dass das dann fürs Marketing eben alles fertig ist für den Launch. Also jetzt gerade arbeiten wir richtig auf den Launch hin.
Gibt es da schon eine Richtzeit, bis wann das geschehen soll?
Spätestens Juni.
Ach, sehr gut.
Genau, so der Plan.
Ja.
Aber wie es immer so mit Plänen ist, ne? Auch am Anfang der Gründung, ich hatte so ein Idealbild von meinem Startup und von meinem Produkt und bin seitdem zu 100% davon abgewichen. Da muss ich selber drüber schmunzeln. Aber es ist so und es ist okay. Und wenn du merkst, das und das, was ich mir vielleicht am Anfang ausgemalt habe, das funktioniert so aber nicht, dann darfst du auch davon abweichen. Gehört dazu und sollte man machen im Sinne auch der Wirtschaftlichkeit.
Klar, muss agil bleiben, ne? Das ist ja der Vorteil einer kleinen.
Ja, ganz genau. Ja.
Nimm uns nochmal mit, gerade weil es ja so spannend ist, jetzt bei dir schon zu sehen, dass es so viele Branchen gibt, so viele Facetten. Jetzt hast du ja auch schon mit zwei komplett unterschiedlichen Branchen zu tun. Wie sieht denn dann oder sah denn dein Alltag aus, als du in der Familienunternehmung mit dabei warst? Und ja, sind es dann auch so die Aufgaben, die vielleicht dann irgendwann auf dich zukommen würden?
Mhm.
Oder unterscheiden sich dann diese beiden Punkte doch sehr?
Ja. Also damals, als ich frisch im Familienunternehmen eingestiegen war, war die erste Woche, das war auch geprägt von Höhen und Tiefen, aber größtenteils natürlich Höhen, ne? Weil du wirst erschlagen von Themen, die du vorher noch gar nicht kommen hast sehen. Aber das hat sich dann relativ schnell eingependelt. Da, also im Familienunternehmen war und bin ich auch ja für den Vertrieb verantwortlich. Das heißt, ich hatte total viel Kundenkontakt, Kundengespräche, habe versucht, neue Kunden zu akquirieren, Vertragsverhandlungen gemacht, war aber auch mit unseren Mitarbeitern tagtäglich im Austausch. Also das war so das Übliche. Und habe mich aber auch, dadurch, dass wir ein mittelständisches Unternehmen sind, haben wir jetzt keine Marketingabteilung. Ich habe mich ums Marketing gekümmert. Die Webseite haben wir damals auch erst komplett umgeworfen und neu gemacht. Ich habe mich um Social Media gekümmert und so weiter. Das waren eigentlich so meine Hauptaufgaben. Genau, jetzt aktuell bin ich ja, wie gesagt, nur noch bei wichtigen Kundenterminen und Vertragsverhandlungen dabei. Das war mir auch wichtig, dass ich da noch immer noch mit dabei bin und noch gewisse Berührungspunkte habe, weil ich möchte nicht komplett den Anschluss im Familienunternehmen verlieren. Weil
das wird ja irgendwann relevant. Ne?
Absolut, genau. Ich werde das irgendwann zu 100% übernehmen. Genau, aber aktuell ist es noch so, dass ja meine Eltern beide noch Vollzeit im Familienunternehmen tätig sind, worüber ich auch sehr froh bin, weil das gibt mir natürlich die Zeit, dass ich mich in meinem Startup gerade noch austoben kann. Genau, und geplant, weil du gefragt hast, wie sieht's dann zukünftig aus? Da muss ich sagen, ich bin immer ganz vorsichtig, was so die Zukunft anbelangt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, alles, was ich plane für die Zukunft, tritt nie so ein, wie ich es geplant habe. Aber ich kann gerne, mein Plan wäre natürlich definitiv, dass sich Synergien ergeben, dass das beides so unter einen Hut zu bringen ist. Und davon gehe ich auch ganz stark aus. Und dass ich halt dann eben im Familienunternehmen in der Geschäftsführung tätig bin, halt größtenteils nur noch strategisch eben Themen entscheide. Und bei meinem Startup genauso.
Ne, sehr cooler Plan. Und natürlich ähnlich wie ein Businessplan ja auch, den jeder Gründer schreiben sollte, unabhängig davon, ob er Finanzierung braucht oder nicht. Einfach nur, um selber sich einen Rahmen zu geben, den wird man verlassen. Also das ist klar, das geht gar nicht anders. Aber überhaupt, ja, man kann den Plan nur ändern, wenn man einen hat. So, deswegen ist es schon
so
wichtig,
ist es, ja, absolut.
Da mal sich auch selber Gedanken zu machen, wo sind meine Chancen, meine Risiken, wie sehe ich mich im Markt, das ist ja auch ganz wichtig, um vielleicht eine eigene Vorstellung von Werten und ja Dingen zu bekommen, die man nach außen hin verkörpern möchte. Jetzt finde ich ganz spannend, gerade die beiden Geschäftsmodelle mal anzusprechen. Das eine, was sich schon Jahrzehnte jetzt bewährt hat, was wahrscheinlich deswegen auch ganz gut ist, wie das genau funktioniert. Also dass du vielleicht da nochmal kurz skizzierst, wie das abläuft in der Praxis. Also ihr kriegt dann Auftrag und wie geht's dann weiter? Und dann natürlich danach vielleicht auch nochmal zum Thema E-Commerce zu kommen, wie da die Margen sind, wie man da so handhabt. Und bestimmt auch für viele, die zuhören, ganz spannend und sich da noch gar nicht so auskennen. Ich interessiere mich auch selbst dafür, also bin auch gespannt, was du dann dazu sagst. Aber fang ruhig mal an bei den Nacharbeiten Galrap.
Genau. Also da ist das Geschäftsmodell so, dass, oder ich kann gerne mal den Auftragseingang und die Auftragsabwicklung skizzieren. Und zwar ist es in der Regel so, dass der Kunde entweder anruft oder eine E-Mail schreibt und uns einen Auftrag erteilt. Der sagt dann beispielsweise, wir haben in der Produktion ein schlechtes Teil gefunden und wir brauchen jetzt 2, 3 Mitarbeiter von euch, die eben diese ganze Charge aussortieren und prüfen eben auf dieses Fehlerbild. Und dann ist es eben bei uns, also bei der Nacharbeit Galrap, extrem wichtig, schnell zu reagieren, weil der Kunde erwartet dann, dass wir noch am selben Tag, spätestens am nächsten Tag in der Früh, aufschlagen mit unseren Mitarbeitern und das Problem lösen. Weil da ist es halt so, dass das halt teilweise ja kritische Probleme sind, weil wenn in der Automobilindustrie die Produktion stillsteht, dann geht's schnell mal um mehrere Zehntausende Euros. Von dem her ist es da wichtig, schnell zu reagieren. Und ja, in der Regel ist es bei uns aber auch gang und gäbe, dass wir super schnell reagieren können und dann Mitarbeiter noch ad hoc hinschicken können. Und der löst dann eben das Problem oder ja macht eine Prüfaktion.
Und hilft mit, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen.
Ganz genau, ja.
Und das ist dann quasi eine Auftragsabwicklung. Der Vorteil natürlich für die Automobilzulieferer oder die Industrie dort generell ist ja, dass sie die Leute wahrscheinlich nicht anstellen müssen und einfach flexibel an- und ausschalten können wahrscheinlich, ne, wenn sie
ganz genau, ganz genau. Die haben ja in der Regel nicht irgendwie jemanden einfach auf dem Abstellgleis, der nur darauf wartet, dass ein Problem auftaucht, den sie dann mal kurz holen. Also so ist es ja nicht. Es hat ja jeder so seine Aufgaben und es ist niemand frei und hat irgendwie Kapazitäten. Und genau für solche Fälle gibt es dann eben Nacharbeitsfirmen wie uns, die dann eben super schnell einspringen können.
Und auch Expertise wahrscheinlich haben, genau. Und genau. Das ist ja auch nochmal, was man sich dann einkauft.
Ja, ganz
genau. Ja, und dann ruft ihr einen gewissen Preis auf, der wird dann hoffentlich bezahlt und dann ist der Auftrag quasi erledigt und dann geht's mit dem nächsten weiter.
Ganz genau.
Habt ihr Statistiken darüber, wie viel Leerlauf die Mitarbeiter dann noch haben? Weil wenn ihr die ja schnell braucht, heißt es ja auch, dass die vielleicht mal wochenlang, vielleicht hoffentlich gar nicht so lange, aber unter Umständen ja vielleicht einfach nur Däumchen drehen.
Bei uns tatsächlich nicht, weil ich muss auch dazu sagen, wir sind so in gewisser Weise so spitz auf Knopf genäht, dass glücklicherweise meistens jeder Mitarbeiter im Einsatz ist, den wir angestellt haben.
Und ihr müsst dann halt wahrscheinlich auch Aufträge ablehnen, weil dann geht's halt anders, ne?
Ja, leider ja. Also es kommt vor und wir machen es auch ungern, dass wir Aufträge ablehnen. Aber wenn wir keinen Mitarbeiter verfügbar haben, kannst du nicht zusagen und dann aber nicht liefern. Das geht nicht. Nee, deshalb müssen wir manchmal auch absagen, ja.
Ja, nee, das ist wahrscheinlich auch eine Branche, die weiter in Zukunft hat. Wer weiß, ob es die Automobilindustrie und Branche bleiben wird. Ne, das ist ja auch spannend, wie sich was sich da tut. Wie verfolgst du das? Wie verfolgt ihr das generell als Familie auch?
Also wir versuchen uns aktuell ein bisschen breiter aufzustellen. Und zwar haben wir zusätzlich zu den Nacharbeiten, also das ist ein Werkvertrag, werden die Nacharbeiten immer abgewickelt. Zusätzlich dazu haben wir so ein zweites Standbein mit dazugenommen, und zwar die Arbeitnehmerüberlassung. Einfach, dass wir uns ein bisschen unabhängiger von dieser Automobilzulieferbranche machen können.
Klassische Personaldienstleistung.
Ganz genau, ja, genau. Da ist es so, dass wir das jetzt aktuell nicht wirklich auf- und ausgebaut haben. Einfach, weil es ja noch nicht nötig war, weil wir aktuell, wie gesagt, wir sind sowieso so spitz auf Knopf genäht. Alle Mitarbeiter sind jetzt im Einsatz für eben diese Nacharbeiten. Aber wenn es mal der Fall sein sollte, dass wir umschiften müssen, dann hätten wir die Möglichkeit, dass wir auf diese Arbeitnehmerüberlassung umsatteln. Und das ist halt wichtig, dass wir so einen Backup-Plan haben. Ja,
ja, muss jede Unternehmung jetzt für sich finden. Ich habe bei VW gelesen, eine Ad-Hoc-Mitteilung, dass sie sich auch jetzt mit diesen Rüstungsdeals beschäftigen.
Ah, krass.
Weil sie quasi gesagt haben, die Maschinen und Mitarbeiter haben wir ja, die Expertise vielleicht nicht. Also auch interessant, aber auch verständlich, ne, dass sie jetzt vielleicht auch nach Strohhalmen greifen.
Natürlich.
Greifen müssen.
Kann ich verstehen, ja.
Aber es ist natürlich für so eine große Firma, für so ein großes Schiff, noch viel schwieriger, ne, Dinge umzustellen als jetzt.
Absolut.
Ihr seid jetzt auch schon größer, aber trotzdem da flexibel zu bleiben, ist ja unabdingbar. Es geht anders gar nicht.
So ist es.
Dann sonst wirst du irgendwann überholt und kannst du mal zurück.
Ja,
dann lass uns mal zu deinem Startup kommen. Das ist ja über den Ideenstatus schon hinaus. Bist ja schon auch mit den operativen Fragen beschäftigt. wie funktioniert dieses Geschäftsmodell im E-Commerce? Was gibt's da zu beachten? Wo kommen am Ende auch die Profite her? Wie läuft das?
Ja, tatsächlich ist natürlich auch viel über die Menge, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, super wichtig ist es, ja, auch eine größere Stückzahl zu verkaufen, jetzt auch gerade in diesem Schmuckbereich. Ne, weil von einer verkauften Kette im Monat lässt sich natürlich auch nicht leben.
In welchem Preissegment werdet ihr so unterwegs sein? Was ist da so angedacht?
So, ich sage jetzt mal so um die 90 Euro für eine Kette.
Im Vergleich, was gibt's da so vergleichbar?
Puh, es gibt vergleichbar gibt's, ich würde mal sagen, jede Preisrange ist auf dem Schmuckmarkt abgedeckt. Also von High-End-Produkten, die mehrere tausende Euro kosten, bis hin zu 10-Euro-Produkte. Von dem her sage ich mal, wir befinden uns da im gesunden Mittelfeld. Mir war es wichtig, dass es leistbar ist für viele Frauen, aber trotzdem ist es ein hochwertiges Material. Also es ist vergoldeter Edelstahl, das kannst du beim Schwimmen tragen, beim Duschen tragen, also kannst du Tag und Nacht tragen. Es ist ein ja hochwertiger Rohstoff und das war mir schon wichtig, dass es dann auch im Preis, eben in der Preisgestaltung wiedergespiegelt wird.
Und was sind so die Kosten, die man hat als E-Commerce-Unternehmen? Also wo kommt dann quasi die, ja, am Ende hast du ein Produkt, was du natürlich hoffentlich dann gut verkaufst. Aber welche Schritte musst du im Vorhinein gehen, dass du es verkaufen kannst? Wirst du jetzt Material angesprochen, vielleicht ist ein großer Faktor, schätze ich.
Genau.
Produktion.
Ja,
aber genau. Nimm uns da mal mit.
Genau, ja, der Herstellungspreis ist einer der größten Faktoren. Dann natürlich Marketingkosten. Es ist super wichtig und auch nicht zu unterschätzen. Allein schon der Online-Shop, den Betrieb des Online-Shops, ne, also unser Online-Shop ist mit Shopify gebaut. Und die wollen natürlich auch pro Verkauf eine gewisse Marge von dem Produkt. Aber dafür ist Shopify auch das beste Shop-System.
Marktführer eigentlich.
Ne? Genau, ja. Und von dem her war es mir das auch wert. Dann Verpackungskosten, Versandkosten, dann auch meine Kosten und die Kosten auch des, also der Marketing, ich nenne es jetzt Abteilung, ich habe dafür eine Agentur. Aber auch diese Kosten müssen mit abgedeckt werden. Also das ist alles schon nicht zu unterschätzen.
Ja, und das steckt dann natürlich am Ende auch im Produkt, ne?
Jo. Also
dieses ganze Know-how, die Arbeit dahinter.
Ganz genau.
Ja, lass uns jetzt nochmal auf die jungen Unternehmer zurückkommen, auch dein Engagement dort. Wie siehst du das in Zukunft? Du hast Netzwerken angesprochen. Ich sehe es auch so. Es ist sehr wichtig, da sich untereinander zu vernetzen. Deswegen auch der Podcast. Wir haben alle irgendwie andere Probleme, aber doch wieder gleich, ne?
Ist so.
Ist ja auch ganz spannend. Es sind auch oft junge Unternehmer zu Gast und Unternehmerinnen natürlich. Wie schätzt du da so die Zukunft ein des Unternehmertums? Also gerade im Hinblick auch auf du hast die Politik angesprochen, unsichere Zeiten. Denkst du, da kann sich und wird sich was zum Positiven verändern?
Also tatsächlich bin ich hin und her gerissen. Weil ich kenne es aus meinem Umfeld, super viele Freunde von mir würden niemals gründen, was völlig okay ist. Also die sagen, die sind eher sicherheitsorientiert und haben hohes Sicherheitsbedürfnis aufgrund eben aktuell geopolitischer und politischer unsicheren Zeiten. Und die haben die würden niemals so ein sicheres Schiff, ich nenne jetzt mal eine Festanstellung eben ein sicheres Schiff, verlassen. Weil ihnen eine Gründung oder auch das Unternehmertum an sich zu unsicher wäre.
Verstehe ich auch. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, das
kann
mal zu
verstehen.
Sagen. Man hat alles seine Daseinsberechtigung, auch das.
Ja. Ganz genau, ja. Und auf der anderen Seite wird manchmal aber auch das Unternehmertum ein bisschen idealisiert. Ne? Ich kenne Leute oder Freunde oder Bekannte, die dann zu mir sagen, so ja, du kannst doch eh den ganzen Tag machen, was du willst, du als Unternehmerin, aber es ist nun mal nicht so. Also natürlich versuchen wir schon irgendwo in gewisser Weise unsere Leidenschaft zum Beruf zu machen und halt was zu machen, das uns Freude bereitet, Spaß bereitet. Aber dazu gehören halt auch unschöne Dinge, die wir machen müssen, die uns keine Freude bereiten, aber wir müssen sie machen, weil sonst geht's nicht vorwärts mit unserem Unternehmen. Und auch das gehört zum Unternehmertum dazu. Deshalb finde ich es auch wichtig, das nicht zu sehr zu idealisieren, sondern realistisch zu bleiben, so dass alles seine Vor- und Nachteile hat. Und jeder darf für sich entscheiden, was für ihn so der richtige Weg ist.
Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall jetzt auch, wie du es machst. Ich kann es dann gerne noch mehr machen in Zukunft, sich zu engagieren, dafür zu sorgen, dass sich Dinge vielleicht auch ändern.
Ja.
Zum Positiven natürlich, was wir hoffen. Jetzt schauen wir mal, was wir bekommen. Wir nehmen ihn jetzt auf. 1. April tatsächlich.
Stimmt.
Und deswegen mal gucken, wie jetzt die Koalitionsverhandlungen ablaufen, dass wir da vielleicht auch für Rahmenbedingungen bekommen, die hoffentlich, was wir alle hoffen, unternehmerfreundlich sind. Wirtschaftsfreundlich generell, weil das hilft auch jedem, der in Festanstellung ist und bleiben will und soll. Also ja, hoffen wir einfach, dass es generell wieder bergauf geht. Jetzt vielleicht zum Schluss noch ein, zwei Fragen in die Richtung Einstellung, was und Charaktereigenschaften, die ein Unternehmer braucht. Welche, das stelle ich relativ häufig die Frage, welche Charaktereigenschaften schätzt du als besonders wichtig ein? Du hast es ja auch durch deine Eltern miterlebt, also du bist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen erfahrener als viele, vor allem jetzt in deinem oder unserem Alter. Ja, erzähl mal, was du da so denkst.
Also für mich persönlich ganz wichtig, ja, auch so ein positives Mindset, dann resilient zu sein und sich selbst motivieren zu können, auch nach Rückschlägen, weil Rückschläge gehören dazu. Die passieren uns alle, Gott sei Dank. Und das sind auch noch die besten Lehrer für uns, ne? Ich finde, aus jedem Fehler lernt man 1000-mal mehr, als wie wenn es immer nur glatt läuft. Von dem her, sich nach Rückschlägen und Fehlern wieder selbst zu motivieren, weitermachen zu können, ganz, ganz wichtig. Und auch Lernbereitschaft, also dass man willig ist, sich einzugestehen, ich kann was nicht, aber das ist wichtig für mein Unternehmen und deshalb versuche ich es mir anzueignen und zu lernen, um mich in dem Bereich fortzubilden.
Komfortzone immer wieder zu verlassen.
Oh ja, auch wichtig, ja, ganz genau.
Ist ja genau das, also immer wieder Dinge zu lernen, auf die ich jetzt vielleicht nicht so Lust habe.
Ja.
Aber irgendwie muss ich ja machen, gerade wenn man dann vielleicht noch kleiner ist und am Anfang, da müssen Dinge gemacht werden, die halt sonst keiner macht.
Ja.
Wenn du mir nicht, dann auch ja eben sonst keiner.
Ja.
Ja, schön. Tina, danke, dass du mit dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat echt richtig viel Spaß gemacht.
Sehr schön. Schön, dass du da warst.
Bis dann. Tschüss.
So, das war die Folge mit Tina Gallrab. Und wenn ihr den Release ihrer Schmuckbrand nicht verpassen wollt, dann verlinken wir euch ihre Socials, LinkedIn und Instagram in der Beschreibung. Folgt da gerne und bleibt auf dem Laufenden. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, diese Folge, aber auch die anderen, dann kommentiert und bewertet gerne, wo das möglich ist. Das hilft uns sehr. Vielen Dank schon mal. Dann schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Bertie.